Episode 208 von Win Today Hockey O'Clock. Dr. Gerald Loho, Teamarzt, Spuso, Vienna Capitals.
Win Today Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Yeah, und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur der Ball.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Nice move.
Auf die Gefahr hin, dass es das ein klein wenig öfter an dieser Stelle heißt. Aber es ist eine ganz besondere Folge von Win Today Hockey O'Clock. Eine Folge, die schon mehrere Wochen in the making ist. Eine Folge, auf die ich mich insofern freue, weil wir es uns hier auch zum Vorsatz nehmen, Wissen zu kreieren. Im Brotberuf macht er Menschen gesünder. Hier an dieser Stelle wird er Menschen klüger machen, und es ist eine Position, die in Eishockey-Teams vielleicht nicht unterschätzt wird, aber die viele nicht ganz so am Radar haben. Es gibt so viel, das dazu beiträgt, dass eine Organisation, dass ein Team Erfolg hat. Und nachdem wir uns inmitten der Playoffs der Winter Day Ice Hockey League auch etwas hintergründiger versuchen zu bewegen, ist es nur richtig, dass wir endlich und überfällig mit einem Teamarzt sprechen. Es ist natürlich Dr. Gerald Loho in der Facharztausbildung Orthopäde und Unfallchirurg. Es ist mal eine große Ehre, dass er sich jetzt in der Winter Day Hockey O'Clock Leitung befindet. Und lieber Gerald, schön, dass du ein klein wenig Zeit nimmst, um mitzuhelfen, endlich auch, was die Teamarztarbeit anbelangt, ein klein wenig die Leute hier an dieser Stelle klüger zu machen. Schön, dass du da bist.
Das ist mir eine große Ehre. Vielen Dank für die Einladung. Bin ein großer Fan von deinen Podcasts, wie auch von deinen Moderationen.
Ich laufe fast klein wenig rot an. Muss das immer wieder gestehen. Ich kann ganz schwer mit Lob umgehen. Vor allem, weil es eigentlich Menschen wie dir gebührt, die helfen, dass die Athleten zur wichtigsten Zeit des Jahres top performen, dass sie gesund sind, dass die Blessuren, die einen vielleicht paar Spiele, paar Wochen aussetzen lassen, dann auch so geflickt sind, dass es in Richtung Playoffs, dann in Richtung beste Leistung auch geht. Und möchte mit dir über viele Themenkomplexe sprechen, so es denn deine wertvolle Zeit auch zulässt. Aber vielleicht zu Beginn einfach mal zur Einordnung für alle Hörerinnen und Hörer. Wie wird man denn Teamarzt?
Das war bei mir eigentlich sozusagen irgendwie die Gunst der Stunde. Es gab eine Eishockey-WM 2005 in Wien. Noch dazu eine extrem gut besetzte Eishockey-WM, weil damals in der NHL ein Lockout war. Und aus irgendwelchen Gründen hat der Arzt, der dafür eigentlich vorgesehen war, abgesagt, oder das ist nicht zustande gekommen. Und ich war damals ganz junger Facharzt, und es ist ein Oberarzt meiner Abteilung eingesprungen als WM-Arzt, der dann aber zu diesem Zeitpunkt auch sehr, sehr wenig Zeit hatte und auch teils im Ausland war. Und so habe ich diese WM betreuen dürfen und kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, weil ich fast mit der Vor- und Nachbereitungszeit 3 Wochen in der Starthalle verbracht habe. Und mir sehr, sehr viele wirklich einprägsame Erlebnisse noch sehr gut im Gedächtnis sind von damals. Und im Anschluss, im Jahr darauf, bin ich dann Teamarzt von den Capitals geworden. Muss dazu aber auch sagen, dass ich immer schon Eishockey-affin war, selbst in einer Schülermannschaft gespielt habe. Und so kann man bei dem, was ich auch beruflich mache, bei meinem Profil, kann man auch mit der Esse und Beruf sehr gut verbinden.
Ein Mann vom Fach als Doktor, ein Mann aus dem Sport, nachdem du selber gespielt hast, das wird uns wahrscheinlich auch so ein klein wenig als roter Faden durch diese Konversation folgen. Was mich vielleicht am Beginn interessiert oder am meisten interessiert, ist, ob es im Eishockey vielleicht so eine typische Verletzung gibt. Du als Teamarzt, der das Ganze logischerweise auch mit einem Team übersieht, Kann man es wirklich auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner runterbrechen, dass es die typische Eishockey-Verletzung gibt? Und wenn nicht die typische Verletzung, dann eine, die öfter bei dir am Tisch landet oder mit einem Patienten vor dir versehen ist als andere? Gibt es sowas wie eine einigermaßen typische Eishockey-Verletzung?
Eine die typische Eishockey-Verletzung, finde ich, gibt es nicht. Denn es gibt eine Gruppe von Verletzungen, die sehr wohl gehäuft auftritt, aber es hängt auch davon ab, welche Position ein Spieler teilweise inne hat. Man muss da schon unterscheiden, auch zwischen den Torleuten und den Feldspielern, weil sich da die typischen Verletzungen, gerade wenn ich an den Tormann denke und an die Hüfte und Leiste und die Adduktoren des Tormanns, da schon ein Unterschied ist. Am Feld, muss ich sagen, ist es schon so, dass es die Verletzungen unterschiedlicher Natur sind, sowohl an der oberen als auch an der unteren Extremität, auch am Thorax, aber auch zu trennen natürlich auch von einer Verletzungsgruppe, die uns nach wie vor sehr beschäftigt und sehr ernst zu nehmen ist, und das sind die Verletzungen am Kopf, wie zum Beispiel eine Concussion.
Auf diese Kopfverletzungen möchte ich dann im Laufe unseres Gesprächs nochmal ganz spezifisch und vielleicht auch im Vergleich mit anderen Sportarten eingehen. Aber wenn wir vielleicht bei den Torleuten beginnen und deren spezifischen Verletzungen. Ich habe das Glück oder Pech gehabt, da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, einmal in eine Torhüterausrüstung gesteckt worden zu sein. Und kann das an dieser Stelle wirklich nur jeder Person da draußen empfehlen, tut es einmal, zieht eine Torhüterausrüstung an und schaut, wie sehr sich alle Bewegungsabläufe anders anfühlen und begreift auch, was das für Außerirdische sind, die da 60 Minuten oder mehr zwischen den Pfosten verbringen. Was sind so die Punkte, wo es bei den Torhütern schwierig wird? Ich meine, wenn man permanent in dieser einigermaßen gebeugten Haltung auch bleiben wird, und du merkst eh, dass ich im medizinischen ziemlich Nackerpatzer bin, dass die Leisten und die Hüften und alles Angriffspunkte sind, würde jetzt für mich relativ logisch erscheinen. Ist es auch so, oder sind es vielleicht auch noch andere Bereiche, die ein Torhüter besser austrainiert haben muss, um dort dann hoffentlich auch lange nichts zu haben?
Beim Tormann ist es so, dass es schon Hüfte, Leiste, da liegt schon der Fokus drauf, aber auch deswegen, weil er ja das nicht nur auftrainieren muss, das ist ganz klar, das sind die Torleute, sind auch sehr trainiert, aber er muss auch extrem flexibel und beweglich sein. Und das ist schon wirklich beeindruckend, wenn man vor den Spielen in die Kabine kommt oder auch nach dem Spiel, und wenn man sieht, wie sich ein Tormann aufwärmt. Und da muss ich speziell an einige Torleute unserer Liga denken. Wenn man die im Spagat sieht, glaube ich, wird jeder Ballettänzer neidig. Ja, also die trainieren da unglaublich auch ihre Flexibilität, diese schnelle Reaktion, vor allem dieses schnelle auf den Boden kommen, um alles abzudecken. Und das ist schon ein ganz anderes Training mit der ganzen Koordinationsgeschichte, die Torleute auch noch dazu machen.
Wenn wir das Ganze vielleicht etwas allgemeiner in den Fokus nehmen und auch versuchen zu fassen, gibt es Verletzungen, wo du dir als routinierter Arzt, und du ordinierst auch am Herz-Jesu-Krankenhaus und hast sicher schon unfassbar viel gesehen, aber gab es Verletzungen, die durch den Eishockeysport hervorgerufen worden sind, wo du dir gedacht hast, boah, das ist jetzt kompliziert, oder damit hätte ich nicht gerechnet?
Nicht damit gerechnet, vielleicht fällt mir jetzt wenig ein, aber mir fallen sehr wohl ein paar Verletzungen ein. Ich war 2018 das letzte Mal auf einer WM, die war in Kopenhagen, und kann mich sehr, sehr gut erinnern, dass ich glaube, es war unser erstes Spiel gegen die Schweiz. Und es wurde ein Verteidiger unserer Mannschaft, damals von einem Schweizer, sogar ein Schweizer NHL-Spieler, mit einem Hochrasanstrauma am Knie gecheckt, dass ich mir wirklich damals gedacht habe, es war auch so, dass es eine sehr, sehr, sehr komplexe Knieverletzung war und die WM für den entsprechenden Verteidiger damals vorbei war. Das sind so Verletzungen, wo man schon weiß, dass das sind nachhaltige Verletzungen. Das kann man reparieren, man kann Kreuzbänder ersetzen, man kann Meniszillen mittlerweile auch ersetzen. Aber es gibt dann immer wieder auch komplexere Knorpelschäden. Und das sind Verletzungen, die sicherlich auch nach dem Sport noch nachwirken und Folgen zeigen. Auch erinnert man sich natürlich an so manche Situationen, wo einmal auch nur zwei Spieler unabsichtlich zusammengefahren sind und einer lange und tief bewusstlos war und krampfend auf dem Eis liegt. Und diese Situationen vergisst man eigentlich nicht. Also das merkt man sich schon.
Ich glaube, wir müssen auch vielleicht an dieser Stelle erwähnen, alle Fälle sind natürlich anonymisiert. Wir wollen über die Verletzungen an sich sprechen und nicht irgendwie über den spezifischen oder mehrere spezifische Athleten. Was mich bei sowas dann auch immer interessiert, ist, wie da die internationale Eishockey-Team-Arzt-Community zusammenarbeitet. Und bevor wir vielleicht dazu kommen, kommen wir vielleicht auch zu dem, was du bei den Spurs Vienna Capitals auch machst. Es ist nicht nur ein Teamarzt. Soweit ich das im Vorgespräch auch mit dir dargelegt bekommen habe, sind es mehrere Ärzte, die da in einem Turnus dann auch bei der Mannschaft sind. Wie muss man sich, und du kannst jetzt nicht für andere Organisationen sprechen, das ist mir relativ klar, aber wie muss man sich das bei den Spurs Vienna Capitals vorstellen, wie das aufgestellt ist, wie das funktioniert, diese ärztliche Betreuung während einer Woche und dann vielleicht auch an einem Spieltag, wissend, dass jetzt wenige Wochen ganz genau gleich sind, aber wenn man es versucht, so Pi mal Daumen darzustellen, Teamarzt und ärztliche Betreuung bei einem Team in der Winter Day Eishockey League am Beispiel der Spuse Vienna Capitals sieht wie aus?
Als ich dort begonnen habe, war es so, dass es einen Teamarzt gab und maximal einen Vertreter, einen zweiten Arzt, der da gekommen ist, wenn man verhindert war. Und man war damals eigentlich schon bei den Spielen anwesend. Es gibt immer eine gewisse Nachbetreuung nach den Spielen, die notwendig ist. Die kann manchmal unterschiedlich lang ausfallen. Das hat sich in den Jahren jetzt schon sehr entwickelt und bei den Capitals ist das so, dass das eine größere Gruppe an Ärzten ist, dass es mittlerweile auch eine wirklich tolle Rundumbetreuung gibt. Das sind mehrere Unfallchirurgen, die sich die Spiele aufteilen und auch mit einer Anbindung an ein Unfallkrankenhaus, was gerade so im Eishockey kein Nachteil ist.
Sitzt man da dann in der Gruppe auch mal zusammen und sagt, uns fehlt vielleicht noch ein Traumatologe oder uns fehlt ein, keine Ahnung, Anästhesist? Wird da versucht auch, das Feld der Expertisen zu erweitern oder sind da eh schon so viele Experten und Expertinnen auf ihrem Fach vorhanden, dass das nicht vonnöten ist?
Das findet schon statt. Man braucht ja jetzt nicht mehr Ärzte, man braucht ja auch Physiotherapeuten. Man braucht Ergotherapeuten für Handverletzungen, man braucht bis hin zu Psychologen, gerade nach Concussions eigentlich. Das ist ein interdisziplinäres, multiprofessionelles Feld, das da arbeitet. Und das hat sich Gott sei Dank sehr, sehr gut entwickelt. Das ist heute wesentlich professioneller, als es noch vor 15, 20 Jahren war. Und es gibt auch einen Austausch innerhalb der Liga, was bestimmte auch Protokolle wie das Concussion-Protokoll und auch was Daten angeht. Und das ist so ein Punkt, wo wir, glaube ich, generell, wenn man auch über den großen Teich schaut, noch ein bisschen hinten nach sind. Wir haben in Europa jetzt nicht so, obwohl Eishockey ja, glaube ich, einer der bestdokumentiertesten Sportarten ist, die es gibt, das ist ein großer Vorteil, haben wir jetzt nicht wirklich den Überblick noch, wie viele Knieverletzungen, Kopfverletzungen, Handverletzungen es gibt, und das wird jetzt laufend verbessert, und das ist sicherlich ein großer Fortschritt.
Das Tolle daran, dass du dir ein klein wenig Zeit nimmst, ist eben auch die Tatsache, dass es zeigt, wie kleinteilig Eishockey-Organisationen sind, wie viele verschiedene Ärzte-Positionen, du hast die Physiotherapeuten genannt, auch die Psychologinnen, Psychologen, wie viel es braucht, um tatsächlich sicherzustellen, dass der Athlet an sich, um den es dann geht, der dann im Spitzensport auch tunlich sterilisieren soll, wie viel es da benötigt, wie viel auch an Ressourcen, einfach nur, um vielleicht mal in deinem Gebiet dann auch eine Zahl zu hinterlegen, wie viele Betreuerinnen, Betreuer, Mediziner, Medizinerinnen sind im Team der Vienna Capitals, die versuchen, genau diesen Erfolg im Sinne gesunder Athlet sicherzustellen. Du hast als Ein-Mann-Team begonnen, ist das mittlerweile ein Fünf-Mann-Frau-Team, Zehn-Mann-Frau-Team, wie muss man sich das vorstellen?
Also von der Ärzteseite sind das jetzt auch schon insgesamt mit, wenn man Betreuung praktischer Arzt, dann gibt es ja auch noch die Leistungsdiagnostik dazu, sind das sicherlich auch schon über 10 Ärzte, aber insgesamt ist das Team sehr, sehr groß. Da sind dann auch Masseure dabei, eben die angesprochenen Therapeuten, also das sind sicherlich 20 Mann und Frauen hoch.
Da muss ich mich jetzt vielleicht spezifisch bei den Masseurinnen und Masseuren entschuldigen, dass ich sie unterschlagen habe. Und das wird vielleicht noch hin und wieder vorkommen. Und das Gute an dir ist, du hast den Überblick in diesem Bereich und kannst mich dann auch immer entsprechend verbessern oder eben, wie gesagt, dieses Wissen kreieren, was es alles benötigt. 20 ist ein riesiger Apparat und wird dann den Menschen da draußen sicherlich dann auch ein Lichtlein aufgehen lassen im Sinne von, ah ja, okay, das ist doch so viel, das dahinter steckt. Und wenn man das dann aber jetzt vielleicht nicht ganz isoliert mit der Capitals-Brille sieht, sondern vielleicht auch ligaweit, und die Winter Day Ice Hockey League ist insofern ein Unikum, als dass sie sich, und das ist auch in anderen Bereichen relevant, über 4 teilnehmende Nationen erstreckt, über 4 unterschiedliche Länder mit auch unterschiedlichen Gesetzgebungen, mit sicherlich auch klein wenig unterschiedlichen Mindeststandards, wobei sicherlich, sei es mal dahingestellt, aber vielleicht unterschiedliche Mindeststandards, was die medizinische Betreuung anbelangt. Wie ist das im Vergleich zu oder zwischen österreichischen Teams, ungarischen Teams, slowenischen Teams, Südtiroler Teams? Gibt es da tatsächlich jetzt auch, was die Liga anbelangt, einen Mindeststandard oder definiert denn jedes Team, jede Organisation für sich selbst?
Nein, gibt es einen Mindeststandard seit einigen Jahren und das ist auch gut so. Es gibt eine Kennzeichnung der Ärzte am Spielfeld. Das ist auch sehr gut. So kann auch die Gastmannschaft den Arzt sofort visualisieren und ihm signalisieren, dass sie Hilfe benötigen. Die Ärzte stellen sich vor dem Spiel vor. Das war früher nicht so. Zu den Auswärtsspielen fährt ja nicht routinemäßig ein Arzt mit. Also nicht, zumindest in unserer Liga ist es vielleicht mit Ausnahme der Playoffs, wo das dann schon vereinzelt vorkommt, so die Regel, dass der Arzt der Heimmannschaft auch das Gastteam mitbetreut. Und deswegen wurde dieser Standard in den letzten Jahren eigentlich Gott sei Dank sehr angeglichen und das funktioniert auch sehr, sehr gut.
Wie viel Austausch gibt es innerhalb der, nennen Sie es einfach mal, medizinischen Community der Winter Day Ice Hockey League? Wie viel bist du da mit anderen Fachkollegen im Austausch, was Behandlungsmethoden, vielleicht auch Behandlungserfolge anbelangt?
Behandlungsmethoden und Erfolge wahrscheinlich nur vereinzelt. Also da fällt mir ein Beispiel ein. Ich habe mich einmal bei einem ungarischen Teamarzt erkundigt, da ist ein ehemaliger NHL-Spieler in der ungarischen Mannschaft gewesen, der eine ziemlich heftige dritte Concussion hatte. Und ich habe den dann bei der WM am Eis gesehen und habe mich gewundert, dass der so schnell wieder am Eis ist. Und dann habe ich erkundigt, was sie da gemacht haben. Und der hat mir dann einen Austausch hergestellt mit einem Arzt aus Übersee, der damals schon die Spiele ins verdunkelte Zimmer gelegt hat und sie vom Fernseher, Computer und Telefon ferngehalten hat in den ersten Tagen nach der Concussion. Und so einen Austausch gibt schon immer wieder. Und auch der Austausch innerhalb der Liga ist dann eigentlich seit Covid wesentlich besser und intensiver geworden, weil wir uns damals zusammengesetzt haben und gesagt haben, was können wir machen, dass wir möglichst bald wieder Eishockey spielen und wie können wir nicht nur für die Mannschaften, sondern damals waren die Spiele ja also nicht so sehr. Wie können wir das für das ganze Umfeld sicher machen und die Infektionen niedrig halten? Und da gab es einen regelmäßigen Austausch, auch auf elektronischem Wege. Und das hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren eigentlich gut entwickelt.
Jetzt will ich dir als Unfallchirurg und Orthopäde nicht so zu nahe treten, aber ich glaube, die Virologie ist sicherlich im Studium vorgekommen, aber dann nochmal ein komplett anderer Fachbereich. Inwiefern war die Covid-19-Pandemie für dich auch fachlich, persönlich Ausnahmezustand, was deine Leistungen als Teamarzt anbelangt?
Also ich glaube, für jeden Arzt war das ein Ausnahmezustand. Ich meine, wir sind in dem Fach, wir machen hier im Herzliches Krankenhaus in erster Linie Gelenkchirurgie und ich war eigentlich sehr froh, dass wir sehr, sehr früh in der Pandemie operieren konnten, zumindest vereinzelt und unter sehr kontrollierten Bedingungen. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut an die ersten Spiele erinnern, wie wir im Vorfeld gesessen sind und uns, und das waren eben Treffen über MS Teams, ich weiß es noch genau, wo der Teamarzt von Bozen anwesend war. Und der Teamarzt von Bozen ist ebenfalls Vorstand einer Klinik in Südtirol. Und der hatte den gesamten Erfahrungsschatz, den man leider in der Lombardei gemacht hatte, im Detail und hat uns Dinge erzählt, von denen wir eigentlich, die wir nur erahnen konnten. Und dessen Informationsstand war damals ein wirklich anderer als hier. Der hatte einen Vorsprung, weil das eben dort regional endemisch ein ganz, ganz großes Thema war, wie wir wissen. Ja, also, dort waren eben am Anfang war eine große Übersterblichkeit und auch ein ganz anderer Umgang mit dem Thema. Das merkt man sogar heute noch zum Teil.
Jetzt hoffen wir, dass diese Pandemie, zumindest was den Eishockeysport anbelangt, ad acta gelegt werden konnte. Ich glaube, die Grundimmunität, ob jetzt durch Impfung oder auch mehrfach durchgemachte Infektionen sollte so hoch sein, dass zumindest Covid-19 auf absehbare Zeit kein allzu großes Thema mehr ist. Aber die Verletzungen, Bänder, Sehnen, Knochen, und da sind wir dann wieder bei deinem absoluten Fachgebiet, die werden auch weiterhin bleiben. Und was mich da, und da muss ich vielleicht für Hörerinnen und Hörer vorausschicken, immer interessiert ist, nicht nur der Umgang mit Verletzungen im Eishockeysport. Ich darf mich hauptberuflich auch mit einer anderen Vollkontaktsportart, nämlich dem American Football, beschäftigen. Und die NFL, das ist natürlich kein Vergleich zu Winter der Eishockey League, das ist ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen. Die werden wahrscheinlich schon heuer das 20 Milliarden Dollar Umsatzziel erreichen, was eine völlig absurde Summe ist für einen Sport, der letztlich nur an einem Kontinent oder auf einem Kontinent wirklich relevant ist und von 32 Teams ausgeführt wird. Aber wenn sich die letzten Jahre und Jahrzehnte in der NFL jemand eine Verletzung zugezogen hat, und das waren dann öfters nicht, dann auch Kreuzbandverletzungen und dergleichen, dann wurden die immer von einem Star-Arzt behandelt. Der hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag, und eben wenn sich jemand das Kreuzband gerissen hat, dann hieß es ja, Dr. James Andrews, der wird diese Operation durchführen. Das war offenbar der Sportchirurg, dem die NFLer vertrauten. Gibt es sowas Ähnliches auch hierzulande, dass klar ist, bei einem bestimmten Typ Verletzung wird diese Person zu dem und dem Arzt geschickt oder vielleicht auch zu dir?
Also den einzigen Kreuzbandchirurgen in Österreich, vor allem wenn man den Eishockeysport hernimmt, den kenne ich nicht, das würde ich nicht so sagen. Es gibt es vielleicht in anderen Sportarten, wo es ein Übergewicht an Operationen in einem bestimmten Bereich im Westen gibt. Aber es ist hier bei uns die Dichte jetzt in der Relation auch zur Bevölkerungszahl an Spezialisten in diesem sportchirurgischen Bereich schon sehr, sehr hoch. Und ich kenne eigentlich keinen Bereich in unserem Fach, wo es nur den einen gibt. In den USA ist es ja auch so, dass das schon sehr zum Beispiel abhängt, Ostküste, Westküste. Und gerade was das Kreuzband anbelangt, kenne ich dort auch mehrere Kirchen, die so einen Superstar-Ruf haben. Das haben wir eigentlich nicht so. Das ist vielleicht auch ganz kurz so.
Lass uns aber vielleicht ganz kurz auch beim Kreuzband bleiben. Und auch da muss ich Geschichten aus dem nicht nur American Football Sport, sondern auch aus der National Hockey League ein klein wenig konservieren. Das war vielleicht in den 70er Jahren und 80er Jahren noch so das Todesurteil für eine Spielerkarriere. Wenn man sich diese Art Verletzung zugezogen hatte, Kreuzbandriss, war man danach nur mehr ganz selten auch der Alte. Und heutzutage ist es so, es heißt immer noch, das ist eine Verletzung, die irgendwo zwischen 7 und 9 Monaten dann auch braucht, um dann auch komplett auszuheilen. Vielleicht anhand dieses Kreuzbandrisses und der Behandlung und der Regeneration, wie massiv ist der medizinische Fortschritt bei dieser Behandlung in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren?
Beim Kreuzband ist der Fortschritt ganz, ganz massiv. Die Operationsmethoden haben sich da technisch unglaublich verändert. Das ist, man könnte auch sagen, jetzt viel eleganter. Es ist nicht, die Operation per se ist nicht einfacher geworden. Im Gegenteil, sie ist sogar technisch teilweise schwieriger, aber es ist viel eleganter geworden. Wir machen auch heute nicht nur eine Kreuzbandplastik. Früher war das so, dass ein Chirurg so seine Methode hatte, die er ausschließlich gemacht hat. Der Chirurg heute hat sicherlich eine Methode, die er favorisiert, aber die er nicht ausschließlich macht. Es ist auch geschlechterspezifisch, verwenden wir unterschiedliche Sehnen für den Kreuzbandersatz. Und es gibt auch im Frauen-Eishockey und vor allem im Frauenfußball extrem viele Kreuzbandrupturen. Er hat auch ein bisschen mit der Anatomie zu tun und mit der Ratio zwischen Beuger und Streckerkraft. Aber da hat sich sehr, sehr viel getan. Die Kreuzbänder werden heute eben individueller teilweise rekonstruiert oder ersetzt. Aber eins muss man ganz klar sagen, und da haben wir vielleicht nicht die Daten aus dem Eishockey, aber wir haben wirklich großartige Daten in unserem Bereich, also in der Dachregion, sage ich jetzt einmal, Deutschland, Österreich und Schweiz, die aus dem Profifußball, wo in Deutschland 14.000 Profifußballer mit Kreuzbandrissen nachuntersucht worden sind und man aus der ersten, zweiten und dritten Liga und also wirkliche Profifußballer, wo man gesehen hat, dass knapp die Hälfte den Klassenerhalt geschafft haben und nach einem Return to Sport und dass es eine extrem hohe Reruptorrate gibt. Und etwas, was auch sehr, sehr interessant war in dieser Studienlage, das waren mehrere Studien, die man dazu gemacht hat, ist, dass es eine ganz, ganz große psychologische Komponente gibt bei dem Return to Sport nach Kreuzbandruptur. Und wir haben ja auch gerade mehrere ganz aktuelle Beispiele in unterschiedlichen Sportarten in Österreich, wo sehr, sehr bekannte Sportler große Probleme haben, danach zurückzukommen. Und eine Kreuzbandruptur ist für einen Hochrasanz, aber vor allem einen hochkoordinativen Sport, ist das eine extrem schwere Verletzung. Und auch wenn wir noch so modern und toll operieren, ist das Risiko für eine Reruptur hoch und der Weg zurück in den Sport schwierig. Oder ein schwerer.
Du hast eines der wichtigsten Worte auch angesprochen, nämlich die Psyche der Spielerinnen und Spieler. Und jetzt stelle ich mir das irgendwie so vor, findet vielleicht in der einen oder anderen Liga immer noch statt, dass man ins muffige Kammerl zum Arzt kommt, der fragt, na, was ist los? Du sagst oder schilderst ihm, was los ist, und dann wird halt irgendwie behandelt oder zu den entsprechenden Fachärzten weiterverwiesen. Aber dieser Anamneseprozess bei den Spielern, wie sehr ist da vielleicht auch die letzten Jahrzehnte die Psyche des Sportlers, das geistige Wohlbefinden auch in den Vordergrund gerückt? Nicht, dass es nie unwichtig war, aber gerade mit all dem, was sich auch in puncto Bewusstseinsbildung bei Kopfverletzungen getan hat und mit allem, was dazugehört, mit Drucksituationen, mit Social Media und dergleichen, wie sehr ist oder hat sich das die letzten Jahre verändert?
Das hat sich definitiv verändert und Gott sei Dank hat das auch eine Entwicklung gemacht. Früher war es wahrscheinlich auch sehr uncool, so etwas zuzugeben, so etwas zu zeigen. Aber es ist ja auch ganz wichtig, die Psyche eines Patienten zu verstehen, weil natürlich sind Patienten unterschiedlich. In dem Fall wird der Spieler halt dann zum Patienten, und das muss einem schon klar sein, dass man dem Spieler, den man da operiert, auch vermitteln muss, dass die Operation nur ein Teil davon ist. Danach kommt der Teil, den er erfüllen muss. Und manche sind natürlich alle sehr unterschiedlich. Manche kommen und wollen etwas repariert haben, und für die ist das dann mechanisch repariert und in Ordnung. Aber das muss ja auch heilen. Und wie wir alle wissen, das haben schon die alten Griechen gewusst, dass Heilen direkt verbunden ist mit der Psyche. Und das hat sich aber auch Gott sei Dank sehr, sehr verändert, weil das heute nicht mehr so als unmännlich oder als im Gegenteil, es wird heute sogar eher als professionell angesehen, wenn das jemandem bewusst ist und er auch da arbeitet. Und ich denke, da haben wir aber auch im Eishockey in den letzten 10 Jahren große Fortschritte gemacht.
Ist das ein Prozess oder lässt sich das auf irgendeinen Punkt zurückführen, wo man vielleicht irgendwie den Umgang von einem NHL-Starspieler oder einem anderen Sportler mit Verletzungen und psychischen Problemen daran festmachen kann, dass es anderen leichter fällt, darüber zu sprechen? Und da hole ich noch einmal ein klein wenig aus, weil mir vor ein paar Jahren ein Spieler gestanden hat in der Winter Day Eishockey League, dass er sich psychische Betreuung geholt hat, weil der Trainer ihn im täglichen Training und Verhalten in der Kabine gesehen hat, zu sich gebeten hat und gemeint hat, ich kann mich täuschen, aber ich glaube, es geht dir nicht gut. Und dann sind sie im Reden dann drauf gekommen, dass es tatsächlich ein paar problematische Dinge gibt. Und der hat sich dann und hat mir gegenüber offen geredet, ich glaube, es ist nicht publik, was aber auch okay ist, und hat gesagt, ja, ich habe mir psychische Betreuung geholt. Und dann habe ich so gedacht, das ist jetzt auch wieder ein paar Jahre her, das wäre vor 10, 15 Jahren undenkbar gewesen und Gott sei Dank mittlerweile normal. Und es gibt auch große Proponenten, was psychische Gesundheit anbelangt. Ramon Schnetzer von den Pioneers und aktuell auch den Moser Medical Graz Antennas hat sich da auch mal per Videoclip zu Wort gemeldet auf den Liga-Kanälen und gesagt, es ist total okay, wenn ihr Hilfe benötigt und die auch sucht. Lässt sich das, und da kommen wir wieder auf die Frage zurück, an vielleicht einigen wenigen Punkten festmachen, wo das normal geworden ist, oder ist das ein Prozess, der eben über die letzten Jahre und vielleicht das letzte Jahrzehnt sich erstreckt?
Nee, ich würde das eher als Prozess sehen, aber man muss natürlich eines auch dazu sagen, der Zugang ist ja heute auch ein viel leichterer. Ja, es gibt ja heute nicht nur im Profisport, es gibt ja heute in fast jedem größeren Betrieb auch die Möglichkeit, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und ich glaube, dass dieser niederschwelligere Zugang und auch das, dass das einfach heute als etwas ganz Normales angesehen wird und dass das da schon hilft. Und ich meine, ich muss sagen, Hochachtung wer auch immer, welcher Trainer auch immer das war, dass er das erkannt hat. Du weißt, du kannst dich noch erinnern, und ich habe diese Trainer auch noch erlebt. Früher waren da in einer Kabine doch ganz andere Sitten, ich meine rauere Sitten als heute.
Dieser Bewusstseinsbildungsprozess, der hat ja mittlerweile auch weite Kreise gezogen. Inwieweit hilft da auch diese neue Generation an Trainern, die mittlerweile mehrheitlich unterwegs ist? Auch die alte Garde, und denke jetzt an Greg Holtz, der mit dem ich im Tagesgeschäft sehr viel zu tun habe, der auch immer schon sehr sensibel drauf war. Also es sind nicht nur die Jungen, es ist auch die alte Garde, die weiß, wirklich performen kannst du nur, wenn es Body, Mind and Soul ist, wie es dann überspitzt dann auch gerne formuliert wird. Aber es sind ja mittlerweile nicht nur die Trainer und Assistant Coaches und dergleichen. Es ist ja eine riesige Gruppe innerhalb der Organisation, die natürlich auch das Radar quasi anhat, wenn es darum geht, dass es dem Spieler nicht gut geht. Und ich erwähne auch immer wieder Mike Stewart an der Stelle, immer noch Cheftrainer der Grizzlies in Wolfsburg, der gemeint hat, gab mal einen Spieler, der einfach nicht performen konnte, dem es extrem schlecht gegangen ist, bis er ihn einfach mal gefragt hat, was denn los ist. Und der gemeint hat, sein Hund wäre vor ein paar Tagen verstorben und deswegen ging halt einfach nichts mehr. Und es können so viele unterschiedliche Gründe sein, aber dieses Bewusstsein, das sich auf allen Positionen in den letzten Jahren herausgebildet hat, wo wirklich sensibilisiert worden ist, wie hilfreich ist es für dich und die Arbeit der anderen Ärztinnen, Ärzte und vor allem auch Psychologinnen, Psychologen innerhalb einer Mannschaft?
Du hast jetzt ein richtiges Adjektiv verwendet, wenn du den Greg angesprochen hast. Ich durfte mit dem Greg auf einer U21 WM sein. Und man kennt, wie treffend, wie hart, wie gezielt er formulieren kann. Und gleichzeitig habe ich ihn aber kennengelernt als hochsensiblen Menschen. Und das ist mir damals schon aufgefallen, wie gut er die Psyche noch dazu in einem doch ein bisschen noch anderen Kulturkreis von Spielern erkennt und wie er darauf eingeht. Und es ist halt, was das Umfeld einer Mannschaft oder auch den Trainerstab anbelangt, hängt es immer von den handelnden Personen ab. Aber wie du schon richtig gesagt hast, hat sich das da Gott sei Dank eigentlich doch wirklich, würde ich sagen, entscheidend in den letzten Jahren zum Positiven entwickelt und ist das Gott sei Dank viel, viel mehr ein Thema, als es früher war.
Großes Thema, große Sensibilisierung, aber auch in den letzten Jahren, und wir kennen uns kurioserweise durch eine Diskussionsrunde über Kopfverletzungen und Gehirnerschütterung, eben jene. Und das ist ein riesiger Komplex, dem wir wahrscheinlich auch eine eigene Folge widmen können. So ist es jetzt mal der Fall, dass es innerhalb dieser Episode stattfindet. Was ist aktuell der Status quo von Kopfverletzungen im Eishockey, vielleicht Gehirnerschütterung im Speziellen, der Diagnostik und dem Umgang damit?
Status quo ist, dass wir Gott sei Dank nach vorgegebenen Protokollen handeln und das Erkennen einer möglichen Concussion, die jetzt nicht immer nur bedeuten muss, dass jemand bewusstlos am Eis liegt. Manchmal sind das nur ganz, ganz wirklich kleine Symptome, die man sehen muss, diese Dizziness, die ein Spieler naturgemäß versucht zu verbergen, ja, dieses Unsicherheitsgefühl oder diese Desorientiertheit in den Augen, die man erkennen kann und auf die man achten muss, wenn man einen Check gesehen hat im Spiel. Da ist der Stand der, dass wir ganz klar eingreifen und dass wir die Aufgabe haben, diesen Spieler vom Eis fernzuhalten. Und da muss man sich auch manchmal jetzt nicht nur, natürlich fragt der Trainer, warum, das war ja gar nicht so ein wilder Check, aber manchmal muss Trauma und Verletzungsausmaß gar nicht so zusammenhängen, Das kann sehr unterschiedlich sein. Das ist eben die Aufgabe von einem Teamarzt, das auch einmal primär am Eis sofort zu erkennen und da einzugreifen. Das hat sich sehr, sehr verbessert. Diese On-Ice-Protokolle sind sehr, sehr gut geworden. Die sind standardisiert, die sind in der IHF eigentlich überall Gott sei Dank gleich und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ich kann mich erinnern, bei der WM in Kopenhagen 2018 hatten wir eine Besprechung mit dem Schweizer Präsidenten damals, auch vom Olympischen Komitee von ärztlicher Seite. Und da war es zum ersten Mal so, dass man zusätzlich am Hallendach Kameras hatte und ein Drei-Mann-Team, drei Spezialisten, einer aus Europa, glaube ich, und zwei aus der NHL, die gesagt haben, sie werden zusätzlich darauf achten, sollte der Teamarzt das nicht adäquat erkennen und würden von oben sogar eingreifen. Da hatten wir eine eigene Besprechung dazu, wie das vorgestellt wurde. Und das sind schon Dinge, die ich für notwendig erachte. Und die sind sehr, sehr, sind eine gute Entwicklung.
Das Ganze hat wahrscheinlich auch wirklich damit begonnen, dass die NFL vor vielen Jahren, nachdem sie stark unter Druck geraten ist, vor allem auch was dann die Folgen multipler Gehirnerschütterungen anbelangt mit CT, sehr unter Druck gekommen ist, ist sehr viel getan worden, um dem auch vorzubeugen. Und was die NFL zum Beispiel gemacht hat, war diese unabhängigen Neurologen an der Seitenlinie zu haben, die dann auf zumindest mal Verdacht einer Gehirnerschütterung prüfen und im Zweifelsfall dem Spieler sofort den Helm wegnehmen, also dass er dann nicht mehr im Spiel eingreifen kann oder dort retournieren kann. Und ich habe immer noch oder immer wieder vor Augen, wie da eine Person dann mit ausgestrecktem Finger am Gesicht und den Augen des betroffenen Spielers entlangfährt und dann eben diese Tests durchführt. Und wenn man da jetzt Laie ist und nicht genau weiß, worauf geachtet wird oder was so Verdachtsmomente sind für eine möglicherweise erlittene Gehirnerschütterung. Und es gibt ja auch ein Protokoll, wie läuft das ab? Also es gibt einen Spieler, der wurde gecheckt oder in Bandnähe blöd eingeschädelt, aus welchen Gründen auch immer, ob mit Fremd- oder Eigeneinwirkung. Du bekommst die Mitteilung, bitte unbedingt ansehen. Was sind diese Tests, die du durchführst? Was sind die Momente, wo du denkst, hoppla, da könnte tatsächlich eine Gehirnerschütterung entstanden sein?
Also mein Punkt eins ist, man beobachtet den Spieler schon einmal ganz genau, wenn man sieht, wie er vom Eis kommt, weil die sind sehr, sehr oft dann beeinträchtigt und verhalten sich verhaltensauffällig. Ja, das kann auch da entweder sein, dass er sehr regressiv ist, also in sich gekehrt. Er kann aber auch teilweise agitiert sein. Und dann macht man die Dinge, die du schon angesprochen hast. Man überprüft das Gesichtsfeld. Das ist das, wo man da mit dem Finger so herumfährt und schaut sich die Augenreflexe an. Man schaut die Pupillenweite an. Und dann stellt man dem Spieler auch ganz, ganz konkrete Fragen, ob er sich an alles erinnern kann. Wenn das dann unklar ist, dann fragt man ihn ja auch sehr wohl, wo man gerade ist und welcher Wochentag ist und man stellt dann fest, ob eine sogenannte Amnesie vorliegt und das sind alles eindeutige Symptome, dass eine Concussion vorliegt. Da spreche ich jetzt gar nicht davon, von Übelkeit, Erbrechen und Gang und Unsicherheit. Das muss gar nicht der Fall sein. Aber man führt diese Testung durch und das macht man zum Teil am Anfang sogar noch auf der Bank und dann geht man natürlich in den Lockerroom und macht das dort in Ruhe. Früher war das so, dass man für manche Spieler dann überzeugen musste davon, dass er jetzt nicht aufs Eis zurückgeht und raufen geht und sich den entsprechenden Hold eingecheckt hat. Aber heute ist das schon ganz klar und heute ist auch sofort für den Trainerstab klar. Und das habe ich in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr erlebt, dass dann da jemand zurückfragt oder darauf drängt, dass der nochmal aufs Eis zurückgeht.
Jetzt aus rein medizinischer Sicht, wenn du in der NHL, wo es vielleicht noch mehr Gang und Gäbe ist, als das vielleicht in der Winter Day Eishockey League auch der Fall ist, wenn du die Matt Rampys dieser Welt siehst, die sich alle paar Spiele immer noch auf gut Deutsch auf die Goschen hauen und wo auch mittlerweile klar erwiesen ist, diese Goons haben ein deutlich höheres Risiko, dann auch an Langzeitfolgen zu laborieren. Und ich glaube, es gibt wenig Fälle, die so bekannt sind wie jener von Derek Bogart, der Zeit seines Lebens mit Gehirnerschütterungen auch weiter gerauft hat und immer wieder Schläge gegen den Kopf auch eingesteckt hat. Wie sehr musst du als Privatperson den Kopf schütteln, wenn du Eishockeyspieler raufen siehst?
Das ist eine schwierige Frage. Das ist eine sehr schwierige Frage. Manchmal wünscht man sich ja ein bisschen, dass jemand als für Dinge bestraft wird, die er so ganz versteckt macht mit dem Schläger. Das, aber ganz klar, das richtige Boxen, so, und manche können extrem gut boxen, ja, ohne Helm, das hat die gleichen Auswirkungen wie bei Profiboxern. Und das wissen wir ja ganz genau. Die Demenzrate ist eine Vielfache. Parkinson tritt in unglaublich hohe Inzidenz auf. Also daran denkt man halt nicht, wenn man 20 Jahre ist und seinen Tormann verteidigen will. Aber das muss uns schon irgendwie ganz klar sein. Ich meine, ich habe so das Gefühl, dass man in den letzten Jahren eine Tendenz hat, zumindest in Europa dazu, dass mit dem Helm gerauft wird. Die Strafe, also so ich das jetzt überblicke, zwar nicht immer, es ist ja so, dass die Strafen dann auch andere sind, wenn Handschuhe und Helm aus sind. Und das macht natürlich schon einen Sinn.
Lass uns vielleicht beim Helm ansetzen und teile prinzipiell deine Beobachtung, dass der immer öfter aufbleibt bei Raufereien. Die NFL, die unter argen Beschuss geraten ist, weil sie Gehirnerschütterungen und Langzeitfolgen lange geleugnet und teilweise auch zugedeckt hatte. Ich glaube, da gab es sogar eine Untersuchung im US-Kongress und die dann geläutert, weil man natürlich auch weiterhin Milliarden an Dollar verdienen möchte, aus diesem Prozess hervorgegangen ist. Die hat dann angefangen, nicht nur die Gehirnerschütterungen zu dokumentieren, also die Anzahl, wann und wie sie entstehen. Da gab es dann auch entsprechende Regeländerungen, die teilweise fundamental ins Spiel eingegriffen haben. Und sie hat begonnen im Training Camp, wo zum ersten Mal dann nach einer längeren Off-Season und Pause dann wieder diese Kontaktpunkte getroffen werden, Kopf, Helm und dergleichen, zumindest im Training Camp vorzuschreiben, dass man sogenannte Guardian Caps tragen muss. Das sind die normalen Football-Helme, die aber nochmal nach außen mit Schaumstoff gepolstert sind. Diese Guardian Caps, die darf man, wenn man American Football spielt, mittlerweile auch in Regular Season Spielen tragen. Die allermeisten Spieler sind noch immer auf der Ästhetikseite unterwegs und tragen quasi die glatt polierten Helme. Viele sind jetzt aber auch schon den Weg gegangen, dass sie diese Caps auch während der Regular Season tragen. Und siehe da, es hat eine Wirkung. Die NFL gibt jedes Jahr die Concussion-Daten raus und im vergangenen Jahr sind sie im zweistelligen Prozentbereich gesunken und so niedrig wie noch nie, seit Concussions dokumentiert werden müssen. Das ist, glaube ich, erst seit 2016 der Fall. Inwieweit ist der Helm im Eishockeysport ein Angriffspunkt, wo man noch Verbesserungen erzielen kann? Inwieweit ist es aber vielleicht auch die Infrastruktur? Ich meine, die allermeisten kennen immer noch diese pickelharten Banden, die es teilweise immer noch gibt, vor allem in den kleinen Eishallen und kleinen Bereichen. In den größeren Arenen und glaube mittlerweile weitestgehend in der Winter Day Eishockey League ist auf flexible Banden gesetzt worden. Loaded question, weiß ich schon, aber zweiteilig, inwieweit kann der Helm Ansatzpunkt sein, um Kopfverletzungen zu reduzieren und inwieweit ist es bei den Banden auch schon der Fall, dass da tatsächlich Kopfverletzungen und Gehirnerschütterungen reduziert werden?
Material ist dann natürlich ein ganz, ganz großer Aspekt und ich bin ganz, ganz sicher, dass sich auf Helmseite da auch im Eishockeysport noch einiges tun wird. Ich kann mich erinnern, vor Jahren gab es ja schon eine Umstellung, was die Helme anbelangt. Ich bin mir ganz sicher, dass das noch nicht der Letztstand ist, dass da auch noch Verbesserungen einfließen werden, nicht nur Helm, Halsschutz. Und die Bande, über die haben wir zwei uns ja schon öfters unterhalten, also das war eines meiner größten Anliegen, dass man mit einer flexiblen Bande spielt, weil ich da sehr, sehr früh den Unterschied gesehen habe. Und die Bande, die dermaßen viel Energie absorbiert, Ja. Es ist ja das Problem des Kopfes, das ist unser Kopf, und das kann man am besten immer mit einem Auffahrunfall im Auto erklären. Dass unser Kopf ja eine sehr starre, harte, knöchernes Schale hat. Verzeiht den Vergleich, aber wie eine Kokosnuss. Und unser Hirn darin in einer weichen Aufhängung ist. Und das ist ja sehr oft das Problem, dass wenn man unvorbereitet einen Auffahrunfall hat, dass das vordere Auto, dass der Fahrer mit dem Kopf extrem auslenkt. Und das geht nicht nur auf die Halswirbelsäule, sondern das Gehirn schlägt zweimal an. Einmal vorne an der harten Frontalschädel, und wenn der Kopf zurückschwingt, wieder nach hinten. Und das nennt man Coup contre Coup. Und so entstehen diese wirklichen Gehirntraumen, im Volksmund Gehirnerschütterung genannt, was übrigens ein sehr unpräziser Ausdruck ist, aber man darf auch eines nicht vergessen, es gibt einen Bereich in unserem Körper, der ja definitiv noch nicht ganz erforscht ist, und das ist das Gehirn, und deswegen sind diese Ausprägungen auch so unterschiedlicher Art. Und da ist Material, Helm, Nackenstütze wird für einen Eishockeyspieler nicht gehen, aber Halsschutz ist sicher ein Thema, und weiche Bande ganz genauso.
Jetzt sind es die Kopfverletzungen einerseits, und dann gibt es aber, weil du auch die Autounfälle zum Beispiel angesprochen hast, auch immer wieder dieses Peitschenschlag-Syndrom, das nach meinen Informationen dann, glaube ich, eher was mit der Wirbelsäule und der Halswirbelsäule zu tun hat. Vielleicht mal, um diese Begriffe auseinander zu dividieren. Definition einer Gehirnerschütterung hast du, glaube ich, schon ganz gut gegeben, aber was ist im Vergleich dazu das Peitschenschlag-Syndrom, und wie häufig ist sowas auch im Eishockey mit diesen High-Impact-Collisions?
Ja, das ist schon sehr oft vergesellschaftet, weil die Halswirbelsäule nicht so massiv nach vorne und hinten auslenken kann, ohne dass der Kopf mitgeht. Ob der Kopf dann jetzt noch wo anschlägt oder nur freischwingt, ist wieder eine andere Sache. Aber da kommt es zu einer exzessiven Flexion nach vorne, also Beugung und Überstreckung nach hinten. Und unser Rückenmark schwimmt genauso wie das Gehirn, ist umschlossen von weichen Häuten, und es ist eine Flüssigkeit rundherum, um das zu schützen. Und das wird dabei auch so quasi extrem schnell gedehnt. Und wir reagieren dann halt meistens mit einem unglaublichen Hartspann darauf und auch manchmal mit so typischen Symptomen, die sich dann aber im Kopf und am ganzen Nacken bis hinunter in den Rücken manifestieren. Und in sämtlichen Hochersatzsportarten ist das natürlich eine nicht unhäufige Verletzung. Vor allem dann, wenn der Sportler nicht ready ist für den Check zum Beispiel. Ja, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Wenn der Puck schon weg ist und der andere Spieler erwischt ihn aber noch, kommt ja permanent vor, dann, und die Spannung nicht mehr da ist, dann sind diese Verletzungen viel, viel stärker. Und dann ist diese Ausprägung sowohl im Kopf, aber als auch an der Halswirbelsäule mit diesem Nahtspann, manchmal auch mit sogar so einem typischen Taubheitsgefühl in den Armen. Das ist so eine typische Verletzung, die direkt von der Halswirbelsäule kommt.
Nachdem deine Zeit extrem wertvoll ist und mich extrem privilegiert fühle, dass ich schon so lange so ausführlich mit dir reden durfte und da auch versprochen habe, dass wir das innerhalb der Stunde halten, habe ich nur noch eine Handvoll weiterer Fragen und möchte mit einer Nationalteam-Spielerin beginnen, die mal gefragt hat, warum sie denn mit Gitter spielt, weil im Männersport ist es Halbvisier. Bis vor ein paar Jahren durften die Senior Player, da gab es einen spezifischen Begriff dafür, durften die Spieler, die es damals noch nicht mussten, auch noch ohne Visier spielen. Da gibt es ein paar, Zdeno Chara war, glaube ich, der Letzte, der mit diesem Oldschool-Helm tatsächlich auch spielen durfte. Jedenfalls diese Nationalteamspielerin habe ich gefragt, warum sie denn nicht mit Halbvisier spielen und warum das die IIHF vorschreibt, dass im Frauen-Eishockey-Sport mit Gitter gespielt werden muss. Und dann hat sie salopp gemeint, naja, Wir sind klüger als die Männer. Wir wissen, dass wir unser Gesicht schützen müssen. Wo bist du bei dieser Debatte kein Visier, Halbvisier, Gitter zu Hause? Oder was ist da das Vernünftigste aus medizinischer Sicht? Auch wenn man die Antwort gerade denken kann.
Ja, nein, weil ich habe so Spieler ja noch behandelt und gesehen, die komplett ohne Visier gespielt haben. Ja. Und ich habe auch, weiß ich noch, wann und bei welcher Mannschaft er gespielt hat, nämlich beim VSV, einmal nach einer Verletzung, weil ich ihn genäht habe, gefragt, warum er ganz ohne Visier spielt. Und er hat mir aber auch eine sehr plausible Antwort gegeben, weil er gesagt hat, ja, mein A ist einmal so aufgewachsen und Punkt B, seine ganze Koordination ist auf dieses freie Sichtfeld aufgebaut. Und der hat das Visier natürlich probiert, aber diese Visualisierung 360 Grad und das Hören in Summe, das ist für ihn so leichter. Und er meint, er kann eine Verletzung so eher vermeiden, weil er schneller reagiert, als wenn er das Visier hat. Visier ist aber, glaube ich, überhaupt kein Thema mehr. Und für mich ist überhaupt kein Thema, dass jahrgangsbezogen, nämlich der Nachwuchs, mit einem Gitter spielt. Gerade weil dieses, das macht ja so viel Erfahrung aus im Eishockey, wie man sich am Eis bewegt und wie umsichtig man mit allen Gefahren umgeht. Nicht nur der andere Spieler, sondern auch der Puck oder ein Schläger. Und ja, ich kann gut verstehen, dass die Frauen mit Gitter spielen. Ich glaube nicht, dass sich das Gitter im Männersport durchsetzen wird. Das glaube ich nicht, aber eventuell wird es andere Visiere geben. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Sieht man auch immer wieder nach Gesichtsverletzungen oder Nasenverletzungen oder was auch immer, dass das dann mit einem Vollplexi-Visier gespielt wird. Vielleicht ist das ja dann der Weisheit letzter Schluss. Bevor wir zur dann auch letzten Thematik kommen, müssen wir noch über einen leider Gottes extrem tragischen Fall sprechen, der sich im Oktober 2023 ereignet hat und weit über die Grenzen des Eishockeysports hinaus für tiefe Trauer und Bestürzung gesorgt hat, nämlich das Ableben von Adam Johnson, dem durch eine Schlittschuhkufe die Halsschlagader, wenn nicht durchtrennt worden ist, zumindest so angeschnitten worden ist, dass er am Eis oder kurz danach verblutet worden. Sie kennen jetzt die Spezifika des Falles nicht 100%, aber auf jeden Fall irrsinnig tragischer Tod. Die IHF hat reagiert und es wird seither auch Halsschutz zumindest empfohlen, vorgeschrieben, glaube noch nicht überall. Wenn man sich die Spiele und die Spieler ansieht, dann tragen den auch noch nicht alle. Wenn sowas passiert, und das ist wirklich das Worst-Case-Szenario, dass jemand so in Mitleidenschaft gezogen wird, dass er das Spiel nicht mal mehr lebend beenden kann. Das soll jetzt nicht sich pietätlos anhören, aber es ist aus Ermangelung einer besseren Formulierung. Wie studiert man solche Fälle? Wie versucht man sich da auch auszutauschen? Vielleicht auch dahingehend, um eine noch bessere Rettungskette zu etablieren und im idealsten aller Fälle das nächste Mal sicherzustellen, dass diese Person dann nicht stirbt, sondern das Leben noch irgendwie gerettet werden kann.
Also Punkt 1 ist, das ein unglaublich tragischer Fall, der sich dann in England zugetan hat. Und ich habe versucht, eigentlich alles drüber nachzulesen. Man kann das natürlich, ich habe das Trauma, muss ich auch zugeben, nicht gesehen. Ich habe vor Jahren, gab es ja eine ähnliche Situation in Florida, glaube ich, wo auch ein Mitspieler einen anderen an der Halsschlagader getroffen hat, wo die Teamärzte unglaublich schnell auf dem Eis waren und irgendwie, und das muss man auch schon sagen als Chirurg, offenbar sehr, sehr glücklich es geschafft haben, das war, glaube ich, die große Halsvene, diese sofort zu klemmen. Und der Spieler hat überlebt. Ich denke, und das ist eine traurige Wahrheit, nicht nur im Eishockey, auch in anderen Sportarten wird es immer eine Situation geben, die eine Konstellation hervorruft, die man nicht berechnen kann. Ja. Und es ist Ich glaube nicht, dass man es zu 100% schaffen wird, sowas zu vermeiden, aber diese Situation kann man natürlich schon zumindest in der Ausgangslage verbessern, indem man diesen Halsschutz trägt. Und da muss ich schon sagen, da verstehe ich nicht, dass ich bin jetzt auch kein Freund von zu viel regulativ, zu viel Reglement, aber das ist schon etwas, was Sinn macht, weil die meisten sagen ja nur, dass sie es nicht gewohnt sind und dann soll man das halt einmal eine Zeit lang auch in der Freizeit tragen, dann gewöhnt man sich daran. Das ist so ähnlich wie ein Hemdkragen. Wenn man immer nur ein T-Shirt trägt und man trägt dann einen sehr steifen Hemdkragen, dann ist das auch sehr ungewohnt. Und sehr viel anders ist das mit diesem Halsschutz nicht. Und deswegen meine ich, würde der schon einen Sinn machen.
Das ist ein Grund, warum ich nie Hemden trage, weil ich das Gefühl habe, dass man gleich mal den Hals zuschnürt. Wir machen einfach einen Deal. Wenn die Winter Day Eishockey League Profis allesamt Halsschutz tragen, dann gibt es den Pfanner irgendwann mal im Hemd und nicht im T-Shirt zu sehen. Schauen wir mal, ob es dann wirklich so weit kommt. Aber notieren wir mal, der Helm, wo es auch stetig Verbesserungen gibt, der helfen kann, Spieler noch besser zu schützen. Der Halsschutz, der Vehikel dazu ist, so tragische Fälle wie jenen von Adam Johnson zu vermeiden. Viele Dinge, die besser geworden sind. Gibt es einen Bereich, wo du dir als behandelnder Arzt einen noch besseren Schutz oder Equipment wünschen würdest, dass an dem mehr geforscht wird, um bestimmte Verletzungen zu vermeiden?
Naja, eigentlich muss man da schon noch einmal auch den Helm erwähnen. Ich bin mir ehrlich, vielleicht weißt du da mehr, aber ich bin mir nicht sicher, ob da auf der Helmseite auch im Eishockey so geforscht wird in anderen Sportarten, weil ich weiß es aus der Formel 1. Man muss fairerweise sagen, dass auch mit Schiffern nicht sehr viel gemacht wird und die haben jetzt auch ganz ordentliche Concussions. Und also das wäre ja mal die Nummer eins, weil das ist das Allerwichtigste. Die Materialien werden immer besser. Also wir haben ja heute sehr, sehr viele Dinge, die aus eigentlich eher gut beweglichen Materialien sind, die viel abwehren. Aber was man schon manchmal gesehen hat, sind auch noch immer, dass wenn ein Spieler den Handschuh sehr offen trägt, ja, und einen kurzen Handschuhteil hat, dass es doch immer wieder noch möglich ist, auch bei Stockschlägen das Handgelenk zu verletzen. Ja. Und da sollte man schon schauen, auch dass das ausrüstungstechnisch man solche Dinge bestmöglichst vermeidet. Die Materialien dafür gibt es eigentlich. Ja. Es gibt heute sehr, sehr gute, auch schauen aus wie Lycras und haben eingenähtes Teflon oder Fasern und Dinge, die Spieler da sicherlich besser schützen könnten.
So klassische Anleihen, auch an der Arbeitsschutzkleidung, die man in anderen Berufen dann vielleicht hat, die da genommen werden. Wenn wir aber dieses nicht nur Gesprächrevue passieren lassen, sondern du vielleicht auch ein klein wenig dein Wirken und glaube, es ist große Ehre für den österreichischen Eishockeysport, dass du dem Ganzen hoffentlich auch noch sehr lange erhalten bleibst und mit deinen Expertisen auch dafür sorgst, dass das ganze Wissen weiter wachsen kann. Wir haben über die Kreuzbänder gesprochen, wir haben über die Kopfverletzungen gesprochen, wir haben über die Psyche an sich gesprochen, die immer mehr in den Vordergrund rückt. Rückblickend auf das, was du in all den Jahrzehnten deines Wirkens auch gesehen hast, in welchem Bereich gab es die größten Fortschritte oder die größten Revolutionen, was jetzt Behandlung und auch Sicherstellung eines gesunden Eishockey-Profis anbelangt? Da muss man vielleicht nochmal dazu sagen, es sind Profisportler, es ist Leistungssport. Das ist was völlig anderes als Hobbysportler. Aber wo sind für dich oder wo ist der größte Fortschritt passiert?
Der größte Fortschritt ist mit Sicherheit in der Erkennung und in der Behandlungsstrategie der Kopfverletzungen erfolgt. Wenn auch wir da immer noch manchmal große Probleme haben und sehen, dass das Return to Sport lange dauert. Aber in der Diagnostik ist das ganz, ganz sicherlich der größte Fortschritt. In der Behandlung von Bandinstabilitäten, Verletzungen sind die Operationsmethoden einfach viel, viel besser geworden. Also ich meine, wir haben vorher über das Kreuzband gesprochen, das hat sich da schon unglaublich entwickelt, seit ich begonnen habe, und ich habe von Anfang an auch mit Sportlern zu tun gehabt, nicht nur mit Eishockeyspielern, sondern auch aus anderen Bereichen. Und das ist für einen Profisportler, der sich ja, wie wir auch aus dem Skisport wissen, manchmal zwei-, dreimal das Kreuzband reißt, heute schon ein unglaublicher Fortschritt, dass man das dann auch so oft operieren kann. Das hätte man früher nicht gemacht. Und da ist von Seiten der Operierenden, aber auch von Seiten der Industrie sehr, sehr viel passiert. Und ich hoffe, dass das auch noch in anderen Bereichen so weitergeht.
Ich habe es eingangs erwähnt, du machst die Menschen gesünder und an dieser Stelle deutlich klüger. Und konnte mein Versprechen nicht ganz halten, dass wir das innerhalb der Stunde halten. Hoffe, du verzeihst das, aber hoffe genauso und bin mir sicher, dass die Menschen, die das gehört haben, jetzt eine ganz neue Appreciation bzw. Bewunderung haben, was diese Athleten anbelangt, die uns vor allem in den Playoffs, aber eben auch über eine ganze Saison so viel Freude bereiten. Vielen lieben Dank, dass du so ausführlich Zeit genommen hast, um über deinen Fachbereich und das Teamarzt-Dasein im Eishockey zu sprechen.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir einen großen Spaß gemacht und ein hoffentlich noch verletzungsfreies Playoff.
Win today Hockey. Oh,
kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mit Lippen drin statt nur der Ball. Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Nice move. Another nice move.